es ist schon klar, dass Libertarismus kein demokratisches Prinzip kennt. Ja, das ist schon klar. Also da geht es ja nicht um Mitbestimmung, da geht es um Selbstbestimmung. Ja.
Ihr wollt verhindern, dass wir abhauen, weil ihr eure Zahlschweine braucht, um eure Utopie leben zu können.
Ja, Haltung, das ist die neue Währung heutzutage. Ja. Du weißt ja, Informationen sind völlig egal, die richtige Haltung zählt, ja?
Ja, diese Menschen leben in einer kompletten Psychose, die haben keinen Realitätsbezug mehr, gar keinen Realitätsbezug mehr.
Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll
und Martin Mucharski.
Yeah! Ja, herzlich willkommen zu diesem. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Herzlich willkommen zu diesem Freudenfest der guten Laune und Heiterkeit. Es gibt ja viele gute Nachrichten diese Woche, ne? Finde ich.
Ja.
Viel Angenehmes passiert, muss man einfach mal so festhalten. Und ich möchte anfangen mit einem. Mit einer E-Mail. Da steht drin, hallo Martin, ich bin nicht gemeint.
Oh.
Nee, tatsächlich nicht. Habe ich gerade bei Facebook gefunden.
Okay.
Nee, tatsächlich, das hat jemand gescreenshottet. Mhm. Ja, ich habe es gecopy-pastet und auf meine Notizzettel übertragen. Hallo Martin, immer öfter bekommen wir Mails wie diese. Sorry, da bin ich dann raus bei Kampakt. Sie kennen Kampakt, das ist diese Kampagnen,
NGO,
die ja jetzt gerade hier diese Kampagne gegen Müllermilch fahren. Vielleicht haben sie es mitgekriegt. Na, ich fahre fort. Egal, was man von der AfD hält, aber das, was hier mittlerweile in Deutschland passiert, ist mehr als übel und undemokratisch.
Was?
Oder hier. Nein, gegen die AfD unterstütze ich niemanden. Für mich sind das im Moment die Politiker, die am realen Leben in Deutschland nicht vorbeischauen. Das sind leider keine Einzelfälle. Also das sind Nachrichten, die Kampakt zugestellt bekommt von Spendern. Im letzten Jahr haben uns pro Monat rund 1400 Kündigungen von regelmäßigen Spender-SternchenInnen erreicht. Zwar stoßen gleichzeitig neue Unterstützer-SternchenInnen dazu, aber dennoch, das sind zu viele. Zum Vergleich, vor 2 Jahren waren es monatlich nur knapp 870 Kündigungen. Was ist passiert? Einige Menschen können nicht mehr spenden, weil ihnen das Geld fehlt. Überraschung, das ist verständlich. Seit einiger Zeit wird jedoch ein anderer Grund immer relevanter. Viele verlassen uns, weil ihnen unsere Kampagnen rund um die AfD missfallen. Das schmerzt richtig. Für unsere klare Haltung zahlen wir einen hohen Preis. Ach, und das geht runter wie Öl.
Klare Haltung. Haltung, das Allerwichtigste.
Ja, Haltung, das ist die neue Währung heutzutage. Ja. Du weißt ja, Informationen sind völlig egal, die richtige Haltung zählt, ja?
Ja, deswegen sind wir so erfolgreich.
Ja, deswegen, genau.
Und auch nicht.
Ja, wir haben
wir haben ja was Erfolgreiches wieder.
Wir haben ja auch eine klare Haltung, ja, und das ist ja nicht die erste. Das ist so eine gute Nachricht, die uns erreicht hat. Ja, man freut sich so ein bisschen darüber, ne? Ja, aber es geht ja noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber gestern erst. Ja, Sie und ich, wir zahlen ja alle pflichtbewusst unseren Rundfunkbeitrag, ne? Mhm. Nicht wahr? Jeden Monat 18,36 Euro. Und ich muss sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat geliefert. Also richtig, richtig gut.
Zweimal.
Sogar zweimal. Fangen wir mit dem ersten an. Und zwar, meine Damen und Herren, gestern wurde bei dem Radiosender SWR, wenn Sie in dem Empfangsgebiet sind, hören Sie sich das, nee, müssen Sie gar nicht, können Sie im Internet nachgucken, googeln Sie mal, wie libertäre Staat und Demokratie bedrohen, so hieß diese Sendung und eingeläutet wurde sie mit den Worten, Steuern sind Raub, da gibt's ein tolles Lied zu, darin sind sich alle Libertären einig, ob sie Staat und Solidaritätsprinzip ganz abschaffen oder nur möglichst wenig staatliche Regulierung wollen, da gehen die Positionen auseinander. Ja, kann man so fast stehen lassen.
Wobei die noch ein bisschen Krebs drin haben wollen, die würde ich jetzt nicht unbedingt als Arzt bezeichnen und dementsprechend würde ich jetzt auch diejenigen, die ein bisschen Staat noch wollen, nicht als Libertär bezeichnen, aber gut. Da kann man sich natürlich drüber streiten, aber ja. Nee, war ein großartiger Beitrag, ich habe den gestern gehört und ja, viele O-Töne drin gewesen von Marc-Felix Otto, Andreas Tank, Ioana Kutar, ich weiß gar nicht, ob von Markus Krall, Hans-Hermann Hoppe war auf jeden Fall, den haben sie sogar angerufen dafür extra, also die haben sich Mühe gegeben, man muss sagen, das war schon ein guter Beitrag, also auch relativ neutral gehalten, muss ich sagen. Wobei am Ende natürlich immer nicht fehlen darf, dass man dann doch irgendwie faschistoid ist und so.
Ja.
Aber an und für sich, also wer da noch nicht überzeugt war von Libertarismus vor diesem Beitrag, der muss es danach gewesen sein eigentlich.
Eigentlich ja. Also. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn mir auch angehört und man muss sagen, der Beitrag, der hatte natürlich eine gewisse Stoßrichtung, ja. Also es ging ja schon darum nachzuweisen,
dass sie die Demokratie gefährden.
Dass wir die Demokratie gefährden. Das ist ja dem Libertarismus.
Ja, tausche Demokratie gegen Sozialismus, wie immer. Ja, wir gefährden den Sozialismus.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, es ist schon klar, dass Libertarismus kein demokratisches Prinzip kennt. Ja, das ist schon klar. Also da geht es ja nicht um Mitbestimmung, da geht es um Selbstbestimmung. Ja. Da geht es nicht um Mitspracherecht, da geht es um Souveränität. Ja. So und das
oder Macht.
Oder Macht, ja.
Macht, wenn man so will. Für sich selbst.
Ja, genau. Mhm. Eigenmacht, ja. Und man muss sagen, also dieser Beitrag, der hat das Ganze tatsächlich, ja, wie gesagt, relativ neutral und kaum bewertend eigentlich dargelegt. Also es gab dann zwar einige Leute, die da auch zitiert worden sind. Jetzt mir der Name, den habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber unter anderem, und das ist jetzt wirklich ein Zufall, aber ich muss direkt mal hier diese neue Ausgabe von Eigentümlich frei in die Kamera halten, denn auch Eigentümlich frei wurde darin
mehrfach erwähnt,
ausführlich behandelt. Also da hat jemand wohl tatsächlich
alle Ausgaben seit Ausgabe 1 analysiert.
Ja, bis 2022.
Ah, okay. Ja, genau, ja.
Und er hat dann, ja, also im
Prinzip. Er sagte halt, bis irgendwann ab 2015 hätte sich EF radikalisiert, weil dann irgendwie auch mal neue Rechte schreiben durften.
Nee, das war schon 2003. Also Corona
hat es dann nochmal
radikalisiert. Ja, wurden wir dann richtig faschistoid, hat er dann gesagt. Ja, also das fand ich sehr gut. Aber wie gesagt, meine Damen und Herren, um das hier nochmal in die Kamera zu halten, Eigentümlich frei, Einblendung jetzt. Das ist jetzt die neue Eigentümlich frei. Meine Damen und Herren, es hat sich ein bisschen was bei uns geändert. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz nochmal einwerfen. Die Eigentümlich frei ist jetzt fast doppelt so dick, ja, mit einem schönen Rückeneinband. 100 Seiten statt bisher 60. Dafür ist sie auch ein klein bisschen teurer, aber wir erscheinen jetzt nur noch, ja, zweimonatlich, sechsmal im Jahr und ja, wir haben auch programmatisch uns Gedanken gemacht, ja, wir können den Leuten jetzt zum 100. Mal erklären, was Libertarismus ist, das werden wir nach wie vor natürlich auch noch tun, es werden immer noch libertäre Artikel darin veröffentlicht werden, aber in dieser Ausgabe, meine Damen und Herren, die barocke Rebellen, ein wirklich seitenlanges Interview mit Gloria von Thurn und Taxis, auch sehr, sehr schön bebildert.
Fürstin der Herzen.
Bitte?
Die Fürstin der Herzen.
Die Fürstin der Herzen, das ist
auch. Ich finde die total geil, die Frau. Ne? Jedes Mal, wenn die bei Reichelt ist, also ich wollte gerade sagen, da geht mir einer ab, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, aber ihre Wortwahl, diese Direktheit und kein Blatt von den Mund nehmen und aber trotzdem irgendwie noch charmant dabei sein, so, das ist einmalig.
Also ich finde die Frau großartig. Ein exklusives Interview von ihr in der neuen Ausgabe von Eigentümlich frei. Greifen Sie jetzt zu und nicht nur das, auch ein exklusives Interview mit Dr. Rainer Zittelmann. Ja. Nicht wahr? Wundervoll. Ja, also wie gesagt, großartig. Greifen Sie zu, wenn Sie jetzt noch nicht Abonnent sind, wenn Sie es bis jetzt noch nicht gewesen sind, sollten Sie es sein. Und wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, wie gesagt, hören Sie sich diese SWR-Sendung an.
Ja, die war ja Werbung für
eigentlich. Das war eigentlich eine reine Werbesendung, muss man einfach mal so sagen. Das fand ich auch sehr charmant. Aber wie gesagt, es war auch grundsätzlich so eine Werbesendung für den Gedanken des Libertarismus als solchem. Und was ich auch sehr fair fand, also es wurde zwar Herr, der da seine Doktorarbeit oder was auch immer da er darüber verfasst hat, was er erwähnt hat, es kam wohl 2003 zu so einem, das hat er so beschrieben, so schulterschlussmäßig, so dass dann auch einmal auf, dass dann auf einmal auch so eher rechte Leute dann in der Eigentümlich frei publiziert haben. Also es ist ein Debattenmagazin, also da darf dann quasi jeder
schreiben. Falls jemand also, Linkes da mal veröffentlichen will und irgendwie eine
Meinung
hat.
Bitte gerne, wir debattieren in diesem Magazin, ja. Aber wie gesagt, es ist ja schon klar und das wurde dann auch deutlich gemacht, also es gibt schon Unterschiede, ne? Und es wurde auch deutlich gemacht, unter anderem durch ein Zitat von unserem lieben Freund Andreas Tank, Grüße gehen raus, ja, der gesagt hat, ja, Linke und Rechte sind für uns beide Sozialisten, weil beide eben, wie gesagt, diesen starken Staat und diesen Sozialstaat auch haben möchten. Mhm. Das wurde schon deutlich und das wurde auch so dargelegt. Also wir als Libertäre sind ja nicht migrationskritisch per se, so wie es jetzt weite Teile der Rechten sind.
Sie haben es richtig wiedergegeben, also wenn jemand einfach kommt und für sich selbst sorgt, dann haben wir ja gar nichts gegen.
Haben wir auch nicht.
Ja. Ich habe ja auch grundsätzlich, also was heißt grundsätzlich? Das Problem, ich sag's ja immer und immer und immer wieder, ich hoffe, das geht in die Köpfe irgendwann rein, Propaganda funktioniert über Wiederholung. Das Problem ist ja nicht, dass irgendwelche Ausländer Geld bekommen. So vom Staat, sondern das Problem ist die Steuereintreibung. Dass das Geld überhaupt mit Gewaltandrohungen eingetrieben wird, das ist das Problem. Das muss in die Köpfe rein.
Ja. Das ist das Eigentliche. Aber wie gesagt, das wurde fair dargelegt. Also man kann uns jetzt eigentlich, also man kann uns eigentlich nicht mit den Rechten, wenn man so will, in einen Topf werfen. Ja. Wobei es da auch hier und da so den einen oder anderen Versuch gegeben hat. Also was ich jetzt so ein bisschen überflüssig fand, das war die Tatsache, dass sie eben hier den Markus Krall erwähnt haben, der ja auch in Eigentümlich frei schreibt.
Stimmt, das mit dem
und dann wurde Preuß. Dann so eine Pseudonähe zu dem Prinz Reuß, also diesem Reichsbürger hergestellt, so nach dem Motto, ja, das seien so mehr oder weniger, die hätten mehrfach Kontakt gehabt und keine Ahnung, seien wohl die besten Buddies
gewesen. Und ich fand auch ein bisschen manipulativ, wie das erwähnt wurde in diesem Format, weil da wurde nämlich gesagt, er hat Prinz Reuß einen Verfassungsentwurf geschickt und dann wurde gesagt, ja, der wurde danach verhaftet und so, bla bla bla. Und so einen Entwurf hat er auch in seinem Buch veröffentlicht. Also meines Wissens nach hat Markus Krall ihm einfach nur das, was sowieso im Buch veröffentlicht war, nochmal geschickt.
Ja.
Oder was er für das Buch vorbereitet hat. Also das war jetzt kein Verfassungsentwurf für ihn persönlich.
Ja, genau.
Ne? Also das fand ich ein bisschen merkwürdig dargestellt. Also,
wie sagt man fishy? Ne? So ein bisschen fishy, so hier diese Nähe darzustellen, gar nicht vorhanden ist.
Man versucht halt irgendwie so ein bisschen die Leute schmuddelig zu machen.
Wie gesagt, also da war der ein oder andere Versuch durchaus drin. Und es sind natürlich auch Leute zu Wort gekommen, die dann auch noch mal wirklich betont haben, ich möchte das zitieren, da wird ein Herr Nils Goldschmidt, Wirtschaftsprofessor Universität Tübingen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der wird da zitiert, das fand ich auch sehr schön. Ja, sie bedrohen ihn massiv. Also, hier die Frage, die Demokratie und den Staat und also bedrohen Libertäre Demokratie und Staat. Mhm. Und dann sagt er halt, ja, sie bedrohen ihn ganz massiv, weil sie eben verkennen, wie wichtig Gemeinschaft ist und wie wichtig Gesellschaft ist und gesellschaftliche Strukturen. Sie bedrohen ihn massiv in dem Sinne, dass am Ende gewollt oder ungewollt doch die Macht des Stärkeren steht. Ja, die Macht des Stärkeren ist ja heute im Bundestag.
Ist, wer ist denn das Stärkere?
Die haben halt das letzte Wort und da entscheidet auch jemand. Und wenn man sich die Argumentation dieser Leute so ein bisschen durchliest, ne, dann widersprechen die sich im Prinzip selber, beziehungsweise denen fällt gar nicht auf, dass die sich in Widersprüche verwickeln, ja? Und ich weiß nicht,
dieses Ding mit, dass denen Gemeinschaft nicht wichtig ist oder die sich nicht um sozial Schwache kümmern wollen oder so, das ziehen die sich ja komplett aus dem Arsch.
Ja, das ziehen die sich komplett aus dem Arsch.
Also das findest du nirgendwo. Niemand sagt das. Niemand sagt das, niemand lebt das. Die ziehen sich das komplett aus dem Arsch.
Ja, und vor allen Dingen Gemeinschaft, ja? Ich denke schon, dass Libertäre sehr, sehr an Gemeinschaft interessiert sind. Das sagen unter anderem die vielen Stammtische, die wir, nicht alle, aber viele. Ich meine, unsere Stammtische sind meistens sehr gut besucht. Einblendung jetzt. Jetzt nochmal die Seite, ne?
Ja.
Mit den Terminen. Ja, wie gesagt, es gibt jede Menge Stammtische. Wir treffen uns. Es gibt, das können wir jetzt auch machen. Einblendung jetzt. Das Roland-Bader-Treffen, das am 13. Juni stattfinden wird. Wir werden da sein. Herr Lichtschlag wird da sein. Alle anderen tollen Leute werden da sein.
Stefan Blankertz.
Ja, seien Sie auch dabei. Ja, gehen Sie jetzt auf die Seite roland-bader-treffen.de, glaube ich, ne?
Möglicherweise. Man findet es aber auch über Google oder Brave-Suche oder so.
Und weil er es einblendet, ja. Also kommen Sie vorbei, das wird wieder ein sehr, sehr großes und ein sehr, sehr langes, ein sehr, sehr feuchtfröhliches Fest. Ich freue mich drauf. 13. Juni, hoffentlich wird es warm.
Eine Sache fand ich ja noch lustig, da hat Andreas ja sehr gut drauf geantwortet in diesem Format mit der Erbschaftssteuer.
Genau.
Also die... Man hat, also er, Andreas hat auf der Property, nee, nicht Property and Freedom Society, sondern auf der Liberty in Our Lifetime Konferenz, genau, hat er in Prag, hat er ein Interview mit diesem Mann geführt, der das, den Beitrag zu verantworten hat. Und das war ein längeres Interview. Also die haben locker eine halbe Stunde gesprochen oder so. Und der hat halt ständig irgendwie gegaslightet und weiß ich nicht. Und irgendwie einfach... ja, und Dinge unterstellt und darauf sollte er dann antworten. Ja. Und genauso war es ja, dass Libertäre so auf das Leistungsprinzip achten. Und wie man das denn mit Erbschaftssteuer in Verbindung, also warum man dann nicht für Erbschaftssteuer ist, weil das ist ja leistungsloses Einkommen. Mhm. Also es ist halt wieder so ein Andreas Kemper Bullshit. Mhm. Und ja, fand ich sehr gut. Der hatte gesagt, ja, das ist Leichenfledderei und sie wollen jemandem das wegnehmen, was er jemand anderem geben möchte. Mhm. So, und da muss ich nochmal zu sagen, dieses Leistungsbezogene, das ziehen die sich ja auch aus dem Arsch. Also die interpretieren ja, weil man nicht irgendwie jeden durchfüttern will, egal wie, was er macht und wie, ob der Bock hat oder nicht und ob der einfach nur zu Hause rumhängt. Nur weil man nicht den nicht unbedingt durchfüttern will, kommen die auf ein Leistungsprinzip, dass nur Leistung irgendwie entlohnt werden darf in dem Sinne. Und dem niemand freiwillig helfen darf. Und das sehe ich halt auch nicht. Also ich meine, wenn man mal so auf den Libertarismus so ganz runter geht, dann gibt es da gar keine Vorgaben. Du musst Leistung bringen, um irgendwie angesehen zu werden oder so. Das sind Dinge, die passieren halt irgendwann automatisch. So, also wer sich mit großen Leistungen, mit Erfindungen, mit, weiß ich nicht, besonderer Wohltätigkeit oder sonst irgendwas hervortut, der bekommt das automatisch, diese Anerkennung. Das ist nicht Gesetz im Libertarismus, dass du das bringen musst. Du kannst auch, keine Ahnung, wenn du dich, keine Ahnung, 500.000 Euro geerbt hast, kannst du dich natürlich auch 40 Jahre in die Hängematte legen und einfach nur, ja, dein Leben chillen, essen, trinken, schlafen. So geht ja auch so.
Ist ja jedem selbst überlassen.
Ja, eben. Also,
ja, wir wollen es ja auch niemandem vorschreiben, ne?
Ja, und keine Ahnung, wenn es Leute gibt, die sagen, nein, ich will diese ganzen Hänger finanzieren, ja, warum sollte man denn keine Organisation gründen, die Hänger finanziert? Also da gibt es ja dann offensichtlich eine Nachfrage. Oder es gibt keine Nachfrage und sie belügen sich selbst.
Ja, natürlich belügen die sich selbst. Also, auch hier dieser nette Herr, der dann, glaube ich, irgendwann mal mitten in der Sendung angesprochen wird, Stefan Kolleff, das ist auch so ein, ich glaube, Wirtschaftsprofessor, der sich selbst auf der liberalen Seite verortet, der spricht dann eben auch an die Idee von Markus Krall, dass ja nur noch Nettosteuerzahler eine Stimme hätten, wenn denn von der Demokratie irgendwas übrig bleiben sollte, und sagt dann, ja, das finde ich aber nicht gut, ich persönlich möchte das nicht. Ne? Also da kam so, und dann sagt er, dann gibt der uns eigentlich auch noch recht. Dann sagt er auch noch im Prinzip so, ja, es ist ja richtig, dass Menschen halt nicht vollumfänglich informiert sind und dass aufgrund dieser fehlenden Information dann auch falsche ökonomische Entscheidungen gefällt werden. Und wie gesagt, nicht jeder Politiker vielleicht wirklich erst an sein Land denkt, sondern vielleicht doch eher an seine Wiederwahl, dann entsprechend schlechte Entscheidungen fällt, um eben Stimmen zu kassieren. Das gibt er ja zu.
Ja.
Und sagt dann aber trotzdem, ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es etwas Besseres gibt als das.
Ja.
Also meine krass, Damen und Herren, wie gesagt, der Beitrag war grandios. Schauen Sie ihn sich um, beziehungsweise hören Sie ihn sich an und lassen Sie einen Like da oder so.
28 Minuten geht der,
glaube ich. Halbe Stunde.
Dann kann man auch auf 1,5-facher Geschwindigkeit, dann ist man 20 Minuten durch.
Ja, eben. Ja, wobei, muss man, man kann den auch so durch. Halbe Stunde, meine Güte. Sie gucken sich das Ganze hier ja mindestens eine Stunde an. Außer Herr Thorsten Polleit.
Nochmal zu diesem leistungslosen Einkommen und so. Das ist ja eigentlich so ein Cope von den Linken, die ich weiß gar nicht, hat das jemand wirklich schon mal gesagt? Also zum Beispiel Arbeitslose, so irgendwie, ja, das, irgendwer sagt dann, irgendeine fiktive Figur sagt, das sind Schmarotzer und das ist leistungsloses Einkommen und die sollen was tun für ihr Geld.
Ja.
So. Wie viele tun das in libertären Kreisen? Weil, wie gesagt, da sind wir ja wieder beim gleichen Punkt wie bei der Migration. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass wir das denen nicht gönnen, dass, dass die das bekommen, leistungslos, sondern es geht darum, wie kommen die an das Geld? Mhm. Also da gibt es ja Zwischenschritte. Das fängt mit dem Raub an und dann gibt es da irgendwie Zwischenschritte, da versickert da noch ein bisschen was und dann bekommen die ja das Geld. Mhm. So, ich habe ja nichts dagegen, wenn das jemand freiwillig macht. Wie, nochmal, also gründet eine Organisation da draußen und finanziert irgendwelche Hänger durch, so ist mir doch egal.
Ja.
So, ich hab kein Problem damit, wenn ihr das tut, aber ich möchte das nicht tun. So, und oder vielleicht doch. Ich meine, die meisten Frauen sind auch Hänger. Vielleicht finanziere ich auch irgendwann meine Frau durch. Aber ja, ich verstehe das nicht. Warum die? Ja, ich verstehe schon, warum die das machen. Also die drehen einem alles irgendwo im Munde herum und oder unterstellen und gaslighten permanent. Und ja, gegen so einen Schwachsinn musst du dann ständig ankämpfen, ne?
Ja, es ist ja, wie soll ich sagen, es ist ja ein Kampf der Ideologien, der hier gerade stattfindet. Und ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg, diesen Kampf der Ideologien mehr oder weniger anstrengungslos fast schon zu gewinnen. Weil wir ja jetzt immer deutlicher und deutlicher feststellen, wie anstrengend es für diese Leute ja mittlerweile ist, ihre eigene Position zu vertreten.
Ja,
ja, und das ist, wie gesagt, erinnern wir uns doch nochmal zurück an letzte Woche, da haben wir, glaube ich, über Herrn Martenstein gesprochen, der da bei Prozess gegen Deutschland aufgetreten ist. Der hat eine nette Rede gehalten. Ja, so, ich meine, man kann hier in einzelnen Punkten kann man sagen, das hat er nicht richtig gemacht, dieses hat er nicht richtig gemacht. Aber nichtsdestotrotz, in seiner Gesamtheit war diese Rede, die Herr Martenstein da gehalten hat, vernichtend. Eine halbe Stunde vernichtend für diese linke Bubble. Und das hast du denen auch angesehen. Das hast du regelrecht gespürt. Du hast diese Vibrationen, die sind über den Monitor auf dich eingeprasselt. Du hast gemerkt, was da für ein Hass entsteht, wenn da jemand hinkommt und innerhalb einer halben Stunde deren komplettes Weltbild, deren Selbstverständnis, deren Eigenbild niederreißt.
Ja.
Komplett und vollständig, ja.
Ich kann jetzt nicht unbedingt den Hass verstehen, aber ich kann schon verstehen, dass das bei vielen eine sehr emotionale Reaktion hervorruft, wenn man deren Weltbild einfach mal in einer halben Stunde zerstört.
Ich kann den Hass schon verstehen. Das ist, pass auf, das ist nichts anderes als ein Tritt in den Arsch, komm aus deiner verdammten Komfortzone heraus.
Ja, ja.
Das ist ja eine mentale Komfortzone, in denen sich diese Leute eingenistet haben. Die halten sich selber für die allergutesten der Guten. Mhm. Ja, machen
und
es
die informiertesten auch.
Und die informiertesten, weisesten, klügsten und bestmenschlichsten überhaupt. Und wie gesagt, man hat sich darin bequem gemacht, also in diesem Selbstbild, und glaubt jetzt nichts mehr tun zu müssen. Mhm. Man sieht eigentlich um sich herum, ja, meine Idee, mein Selbstbild, mein Weltbild, alles, woran ich bisher geglaubt habe, das fällt gerade in Trümmern auseinander. Also das sagt einem so die Welt, das sagen einem die Informationen, die eigentlich so auf einen einprasseln, sei denn man verbirgt sich oder man nistet sich ein in seiner Bubble, liest nur noch Spiegel, lebt in, weiß ich nicht, Hamburg-Blankenese, kriegt von dem ganzen Scheiß nichts mit, lebt in seinem Vorort, wählt die Grünen, fährt Lastenrad, keine Ahnung. Diese Leute haben es sich, wie gesagt, bequem gemacht in ihrer eigenen, kleinen, schönen, heilen Welt. Und dann kommt jemand und sagt, hör mal, du bist ein Vollidiot. Du bist ein richtig dämlicher Vollidiot, weil du schlicht und ergreifend deine verdammten Augen nicht aufmachen willst und nicht mitkriegst, was hier gerade abgeht. Das hat
Wobei, ist das nicht eigentlich auch irgendwie ein bisschen based?
Was?
Ja, sich so ich meine, sie entziehen sich nicht dem Kollektiv, aber sie machen irgendwie ihr eigenes Ding und scheißen halt auf die anderen.
Das ist okay, das ist vollkommen okay. Würde ich grundsätzlich befürworten, aber diese Leute wollen ja nicht ihr eigenes Ding machen. Die Leute wollen, dass alle Leute ihr Ding machen.
Ja.
Dass alle Leute diesen ganzen Quatsch mit ja, mitziehen, also dass ja, die da mitziehen.
Wenn die das aufhören würden, wären die ja based.
Da wär, absolut.
Wenn die einfach nur ihr eigenes Ding machen und drauf scheißen.
Wenn die Lastenfahrrad fahren wollen hier, wenn die das Klima retten wollen, dann lass die doch das Klima retten, ist mir doch egal. Vollkommen okay, dann fährst du halt Lastenfahrrad, ja, dann fährst du halt nicht mehr in Urlaub. Das Dumme ist, die sind ja meistens auch...
Ja, das tun sie ja eben.
Die sind ja hypermoralisch, also beziehungsweise hyperdoppelmoralisch, ja, so nach dem Motto, ja, ich flieg zwar in den Urlaub, aber ich will die Grünen, ne, das ist so mein Ablasshandel gewissermaßen, weißt du? Das ist... Genau das meine ich, ne? Also diese Hyper-Doppelmoral, die da so an den Tag kommt, ja. Mhm. Ne? Also mir wäre es ja egal. Lass die machen. Lass die einfach machen, wie sie wollen, ja. Aber die wollen uns ja nicht machen, wie wir wollen. Ne?
Das ist das Problem. Ja. Das ist das, was ich auch beim Camper immer wieder sehe. Ich denke mir so, ey, komm, Camper, mach deine Kommune und so.
Ja.
Ey, voll geil irgendwie. Und dann jeder mit jedem und wir sterilisieren uns auch noch alle und so. Und
wir verabschieden uns aus dem Genpool.
Ja, genau, wir verabschieden uns aus dem Genpool, aber haben unseren Spaß so. Ja, mach das doch gerne. So, da will euch doch keiner dran hindern. Aber ihr wollt uns daran hindern, es irgendwie anders zu machen. Mhm. So, das ist das Problem. Ihr wollt verhindern, dass wir abhauen, weil ihr eure Zahlschweine braucht, um eure Utopie leben zu können. Ja. So, das ist halt, ach Junge, jetzt rege ich mich schon wieder auf hier.
Ja, reg dich nicht auf. Du solltest häufiger meditieren.
Aber,
ne?
Aber bevor wir vielleicht zum nächsten größeren, du hast ja noch den SWR, haben wir ja jetzt.
Ja, genau.
Da war ja noch der.
Das war ja jetzt eigentlich nur so die Überleitung zu dem, was jetzt ja wieder passiert ist, ja. Und zwar, es hat sich im Prinzip wieder wiederholt. Also dieser Prozess gegen Deutschland, wenn du so willst, hat sich jetzt in Anführungsstrichen medial wiederholt. Und zwar aber
das war bei 13 Fragen, ne?
Das war bei 13 Fragen.
Vorher würde ich gerne noch auf diese Theaternummer eingehen.
Ah ja, okay, klar.
Die fand ich auch großartig. Lustigerweise hat Michael das, glaube ich, auch noch mal gepostet. Nee, stimmt gar nicht. Ben, ich weiß immer nicht, wie er heißt.
Recht kennen?
Nee. Der Ben, der Philosophie macht auf YouTube. Ich vergesse immer, wie er heißt. Ich glaube, er nennt sich sogar schlechte Philosophie oder ist auch egal. Auf jeden Fall, der Bende hat auch ein Video dazu gemacht, deswegen bin ich ja erst darauf aufmerksam geworden. Es gab so eine Theateraufführung Hauptthema dieses Ganzen war irgendwie eine Familie, macht sich jedes Jahr zum Ritual, einen Faschisten zu jagen und umzubringen. Mhm. So, und ja, das ist dann irgendwie, geht dann irgendwie am Ende des Stückes irgendwie schief oder irgendwie was, oder der ist noch gefesselt, ich weiß nicht mehr 100%, wie das Ende war. Jedenfalls hielt dann dieser Faschist so einen Monolog dann auf der Bühne, auch dem Publikum zugerichtet, und daraufhin schrien die Leute ihn halt an, Nazis raus und halt die Schnauze und was nicht noch alles. Einer hat ihn mit einer Orange beworfen und die haben dann noch versucht, irgendwie den ja körperlich zu attackieren, und da musste dann noch das Ensemble musste ihn dann noch zurückhalten, dass sie jetzt nicht den Schauspieler da umbringen. Ja, und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich mir halt denke, so, diese Menschen leben in einer kompletten Psychose. Die haben keinen Realitätsbezug mehr.
Ja.
Gar keinen Realitätsbezug mehr. Die können nicht mehr Fiktion auf einer Bühne und Realität voneinander unterscheiden und lassen nur noch einzig und alleine ihre Emotionen raus, ohne wirklich, also komplett ohne nachzudenken. Mhm. Gar nichts mehr. Da ist kein Funken mehr, der sagt, oh, warte mal, das ist ja eine Fiktion, das ist ja ein Schauspieler.
Mhm.
So, und das finde ich auch super bemerkenswert.
Ja.
Und ich bin ja sowieso mittlerweile der Meinung, dass Medienkonsum grundsätzlich ein Problem ist, also für das Individuum, weil man, das Gehirn kann das nicht immer 100% unterscheiden, was ist Fiktion, was ist Realität.
Und das Gehirn kann es gar nicht unterscheiden. Das ist ja das Witzige. Ja. Du guckst dir ja manchmal Filme an und dann fängst du an zu weinen.
Ja,
oder du guckst dir einen Horrorfilm an und hast auf einmal Todesangst.
Oder erschreckst dich oder
das Gehirn kann es eigentlich nicht unterscheiden.
Genau, also zumindest mal das Nervensystem kann es nicht unterscheiden. Und das Echsenhirn vielleicht oder Affenhirn, wie man es nennen will.
Mhm.
Und nee, und das ist halt so eine Sache, ich meine, ich habe auch schon mal so ein bisschen reflektiert, wo bin ich vielleicht von Filmen beeinflusst gewesen, irgendwie in meiner Verhaltensweise irgendwann mal, was habe ich angenommen, was habe ich ja auch zum Beispiel in der Realität nie gesehen, aber im Film gesehen, und dann kommst du in eine Situation, vielleicht, die ähnlich wie in dem Film ist, aber du hast das ja noch nie in der Realität durchgespielt und vielleicht verhältst du dich dann wie im Film. Das sind so Sachen, das beeinflusst einen wirklich.
Mhm.
Und keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist, weil ich geisteskrank bin, aber, nee, ich glaube, das zeichnet sich auch überall ab.
Ich werde jetzt sofort darauf erwidern, weil ich wollte ja nochmal sagen, also warum ich Verständnis dafür habe, dass die Leute so absolut hasserfüllt reagieren. Ja. Das war bei mir ja nicht anders. Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre. Ich wurde groß hier mit RTL, Sat.1, ProSieben. Ich wurde groß mit dem A-Team, mit Airwolf, mit Knight Rider. Ich wurde groß mit diesen ganzen Hollywood-Blockbustern der 80er Jahre und so weiter. Und mit Walt Disney und hast du nicht alles gesehen. Und es hat sich bei mir, so in der Kindheit und in der frühen Jugend, hat sich bei mir natürlich auch so ein Weltbild manifestiert. Ja. Eben wirklich manifestiert durch eben den Medienkonsum, der halt hauptsächlich US-amerikanisch geprägt gewesen ist. Und ich habe dann auch, weiß ich nicht, meine Eltern immer gefragt, ja, warum seid ihr denn nicht in die USA gezogen? Ne? Das ist auch viel besser dann. Also das war wirklich so meine Welt, ich habe an die USA gedacht und dachte, das ist das Paradies. Ja, ja. Da möchten alle Menschen hin. So, und kann ich mich daran erinnern, als ich so 16 war, da sind ein paar Freunde von mir dann zu diesen Schüleraustauschprogrammen gegangen und sind dann ein Jahr oder ein halbes Jahr in den USA gewesen. Und mit einem hatte ich dann auch eine regen Briefkontakt. Wir haben uns damals tatsächlich nur Briefe geschrieben, E-Mails gab es noch nicht. Und das war schon sehr verheerend, also weil ich habe dann irgendwie, also die haben mir dann eben erzählt, wie es da wirklich ist. Ja, haben dann halt so erzählt, ja, die Häuser, die sind hier irgendwie schon speziell, ne? das sind halt hier mehr oder weniger Bretterbuden, ne? Also die haben da keine Steinwände oder sowas. Und auch, keine Ahnung, so dieser Bildungsstand, der da herrscht. Ne? Du glaubst ja automatisch, ein super Land, die Leute sind alle super schlau und sehen alle super toll aus. Und dann meinten die so, ey, hier sind nur fette Menschen. Das muss wohl schon in den 90ern so gewesen sein, dass da unheimlich viele sehr dickleibige Leute herumgelaufen sind.
Ja, und im Fernsehen oder im Film sieht man nur perfekte Menschen
ne? So, und wie gesagt, also da waren noch so andere Infos, keine Ahnung, was mir so im Hinterkopf geblieben ist, das war so, der hat mal so eine Cornflakes-Packung beschrieben, da hatten die tatsächlich Amerika drauf, ne? Also die Vereinigten Staaten von Amerika. So, und die Vereinigten Staaten von Amerika, dazu gehört ja auch noch Alaska. So, und Alaska ist ja getrennt von Kanada.
Ja, genau.
Durch Kanada. Durch Kanada, ja. So, und dann war auf dieser Cornflakes-Packung tatsächlich, da war wirklich die USA und Alaska. So, und Alaska erschien auf dieser Cornflakes-Packung wie eine Insel.
Ja.
So, und die haben nicht, da war nicht Kanada irgendwie drauf, da war nicht der ganze Kontinent drauf, ne? So, und dann hat mir ein anderer Freund erzählt, ja, also es ist schon bemerkenswert, die Leute im Norden der Vereinigten Staaten wissen nicht, wo Mexiko ist und die im Süden wissen nicht, wo Kanada ist. Also das waren jetzt so Extrembeispiele. Ja, ja. Aber ich sag mal so, die Infos, die ich dann seinerzeit bekommen habe, so über die USA, also über das ganze Land, das Ganze, das hat halt hier in weiten, weiten Teilen, sag ich mal, mein Bild, das ich damals hatte von dem Land, so komplett vernichtet. Mhm. Ne? So richtig gehend vernichtet. Und da habe ich schon mit gehadert, ne? So als Jugendlicher, da habe ich echt so gedacht, so, ich habe nur Scheiße geglaubt, ich habe nur den letzten Unsinn im Kopf gehabt, ne? Und ich glaube, so über diese Schiene bin ich dann auch so mehr oder weniger zur Propaganda gekommen, habe dann ja nachher Kommunikationsdesign studiert und das alles professionalisiert, aber wie gesagt, es hat mich einfach so richtig gehend ich habe die beiden jetzt, also die mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die habe ich jetzt deswegen nicht gehasst, aber ich hatte schon so eine richtige Wut darauf, was man mir für einen Scheiß erzählt hat, ne? So die ganze Zeit. Also
wie gesagt, so habe ich das halt immer wieder, keine Ahnung, man kommt irgendwo aus der Schule raus und hat so ein grobes Bild vom Mittelalter und so.
Ja.
Ne? Und dann guckt man sich vielleicht beim ZDF noch irgendwie mal eine Doku an oder so. Oder im Dreisat oder weiß der Teufel wo, ne? Einfach nur, weil man sich dafür interessiert. Und dann kommt dann so ein Typ wie Geschichtsfenster, ich erwähne ihn immer wieder, kommt dann daher und sagt, nee, also die historischen Quellen geben das nicht her, die geben das nicht her, die geben das nicht her, die geben eher das Gegenteil her und hier mit alles war dreckig und es gab keine Hygiene und so, ist alles gelogen. Mhm. Also das ist. Und du denkst dir halt so, ja, okay, du wirst halt ständig angelogen. Du bekommst Bilder in den Kopf gepflanzt von irgendwelchen Autoren oder sonst irgendwas, Filmemachern. und die halt gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und ja, das, keine Ahnung, das macht einen doch kaputt. So.
Ja, kaputt, so. Kaputt jetzt nicht.
Ich meine, ne? wenn man die Erkenntnis natürlich nicht, aber man traut halt fast nichts mehr.
Ja, das sollte man auch nicht.
Und das ist ja, ist natürlich, ja.
Also wenn man einmal diesen Spin hat, also wenn man einmal gemerkt hat, okay, alles, was man mir jetzt so medial präsentiert, alles, was man mir überhaupt präsentiert, das sollte man erst einmal mit so einer gewissen Vorsicht genießen. Ja, ja, vielleicht mit so einem gewissen Abstand. Dann kann man, muss dann halt auch sagen, so, okay, es könnte so sein, kann aber auch nicht sein. Mhm. Ne? So, und ich sag mal, gerade so in der linken Bubble, da ist das ja verheerend, ne? Da stimmt ja gar nichts.
Nee. Das ist ja alles nur utopisches Denken. Das sind Wunschvorstellungen.
Ja,
das sind Leute mit viel zu viel weißer Gehirnmasse. Ist so. Die brauchen ein paar graue Zellen. Ist wirklich so. Deswegen sind die Weiber da auch so veranfällig. Ist alles neurologisch begründbar.
Ja. Der liebe Herr Koll ist nicht nur ein hoffnungsloser Optimist, sondern auch ein Frauenfreund.
Ich liebe Frauen, das ist das Problem.
Nee. Ja, herrlich.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich wollte jetzt noch zu sprechen zu kommen, weil, ne, es ist eigentlich eine fröhliche Sendung heute.
Ja, heute ist doch gut.
Heute ist wundervoll. Ne? Nee, wie gesagt, ich wollte jetzt auf diese Sendung zu sprechen kommen, also nahtlos quasi übergehen. Zu dieser Sendung.
Mein kurzer 20-Minuten-Einwurf, ne?
Okay, ja, nee, Ben Ungeskriptet, vielleicht kennen Sie Ben Ungeskriptet. Das ist ein ganz herausragender Mensch, finde ich. Ich gucke mir leider viel zu selten die Interviews an, weil die eben. Ich nicht. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich meine, die dauern halt 3, 4, 5 Stunden, ne? Und das. Man schaut ab und zu rein. Ich kriege ab und zu hier so kurze Ausschnitte davon mit, ne? Aber es ist. Allein, was ich durch diese Ausschnitte mitbekomme, allein, was man durch diese Gästewahl schon mitbekommt. Mhm. Also Ben Ungeskriptet ist ein, ja, ich, wie gesagt, man kann gar nicht zu viel des Lobes sein, ob seiner Tätigkeit. Also der redet ja mit allen, allen, vorbehaltlos mit jedem. Der unterhält sich mit Bibi, ja, genauso wie er sich mit irgendwelchen Islamisten unterhält, genauso wie er sich mit irgendwelchen, was weiß ich, recht, der hat auch.
Ja, Erik Arends hatte der.
Erik Arends hatte der doch mal da, dann.
Da ging es ein bisschen um Rassentheorie, so mehr oder weniger.
Ja, was den angeht, keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, er hat halt schon so eine sehr breite, also ja, er hat eigentlich die ganze Palette an. Leuten da.
Der hat auch sehr so Mundschuh da und so.
Alles, also, ne? Also wie gesagt.
Der hat von links bis rechts hat der alles da.
So. Richtig, und, so und das ist ja eigentlich genau das, was auch wir, sag ich mal in Anführungsstrichen, befürworten. Das ist eben wenn du so willst, die Gleichheit, Gleichwertigkeit aller Meinungen und unser Problem ist ja, dass in unserer heutigen Zeit, dass eben sehr viele Meinungen eben entsprechend bewertet werden, je nachdem wie systemkonform sie sind, desto wertvoller sind sie. Und wie gesagt, Ben Ungeskriptet war gestern bei ZDF Kultur, läuft das, glaube ich, ne?
Ja, so ZDF Unbubble 13 Fragen heißt
genau, das, genau, richtig. Ich. Und da ging es halt, ich glaube, der Sendungstitel, können Sie mal googeln, RIP, Meinungsvielfalt, haben wir verlernt zu streiten? So, und da hat sich Ben Ungeskriptet halt auch, für diese Diskussion hat er sich dann halt hergegeben und hat eben auch seinen Standpunkt vertreten, ja? Mhm. Also findet eben auch, dass Diskussionen möglich sein müssen mit allen Richtungen, auch wenn die einem selbst wehtun. Und war halt auch, hat halt mehr oder weniger so zu verstehen gegeben, dass die gesellschaftliche Debatte also viel zu schnell abgewürgt wird und dann ganz, ganz oft moralisiert wird, bevor dann überhaupt weiter diskutiert wird. Es wird ja nicht weiter diskutiert. Also die Debatte ist enorm eingeschränkt, weil da irgendwelche Leute daherkommen und das Ganze dann erstmal moralisieren. Und man hat es auch gesehen. Das macht jetzt gerade auch so in den sozialen Medien die Runde, hier so ein Ausschnitt aus diesem Beitrag, wo er sich dann eben geäußert hat und wie seine linksgrünen Kontrahenten darauf reagiert haben. Also diese Gesichter. Also das, allein diese Optik. Also das ist, war schon,
Da siehst du auch wieder Weltbilder zusammenfallen.
Da siehst du Weltbilder, nee, da siehst du Aggression. Da siehst du wirklich Aggression auch, ja. Und Hass und der Typ, der will mir doch was. Der will mir doch jetzt mein schönes Leben kaputt machen. Der will mir doch jetzt hier ans Eingemachte, nur dadurch, was er da sagt. Ne? Mhm. Also der steht da nur, gibt seine Meinung von sich und die Leute, also wirklich so, also dass die dem nicht an den Hals gesprungen sind, ist so alles. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das funktioniert so, du kannst dann irgendwie, du bist in so einem, also die Leute stehen da
auf so zwei in so einem Seiten, Karree
auf zwei Seiten und jeder hat so seinen Bereich abgegrenzt und man kann wohl
aufeinander zugehen oder sich entfernen
und dann sind die auch zurückgegangen. Ja. Also, wobei er eigentlich vollkommen vernünftige Dinge gesagt hat.
Ja, absolut.
Also unter anderem hat er ja auch gesagt, ja, es gibt halt nicht die Wissenschaft. Und Wissenschaft ist eigentlich das Streben danach, was heute als richtig gilt, könnte ja morgen schon falsch sein. Ja, und was ist das? Das ist Wissenschaft. So, und er hat dann halt erklärt, dass viele Leute eben den Status quo, so wie er jetzt ist, das ist richtig und das bleibt auch so.
Die wollen sich,
so, das ist die Wissenschaft, genau so. Und haben sie dann auch versucht, ihm irgendwie in die Parade zu fahren. Ja, aber also sie wollen jetzt der Politikwissenschaft gar nicht glauben oder wie man. Oh mein Gott, ey, wo haben die diesen Moderator hervorgekramt? Ne?
Da muss ich das mal vorstellen. Er kritisiert, dass irgendwie medial versucht wird zu sagen, die Wissenschaft ist sich einig. Es gäbe einen Konsens bei bestimmten Themen, obwohl sich. Also, ich weiß nicht, wie man überhaupt darauf kommt, dass es einen Konsens bei irgendwas gibt.
Ja.
Aber medial wird es ja gerade beim Klimawandel so gemacht, bei Migration, bei weiß ich nicht, eigentlich bei Corona.
Alles,
ja?
Alles.
Bei allem. So, es gibt immer ist dann die herrschende Meinung ist auch immer die richtige. Mhm. Und alle anderen sind immer falsch. Mhm. Da gibt es gar keinen Diskussionsbedarf. Die müssen falsch sein. Und dann nennt man das die Wissenschaft. Oder die Wissenschaft, ich will es nicht immer so betonen, wie wir das immer machen. Er stellt sich dann hin und sagt, ja, also trauen Sie der Politikwissenschaft nicht, als ob es die Politikwissenschaft gibt.
Ja.
Ja, als ob da alle einer Meinung sind. Und also,
wobei bei Politikwissenschaft würde ich das sogar fast
vermuten. Sogar noch, er hat ja sogar noch erwähnt, den Klimawandel, wo als positives Beispiel, wo alle einer Meinung sind und wo es einen Konsens gibt und was nicht hinterfragt werden kann und darf und soll. Also das ist. Bei dem Moderator frage ich mich halt wirklich, keine Ahnung, der kriegt doch jeden Morgen sein Update übers Internet oder so. So ein richtiger NPC ist das. Also, und genau das hat ja Ben ja versucht zu erklären, dass es eben das nicht gibt, dass es streitbare Themen gibt und auch alles ständig immer hinterfragt werden kann, aber das halt aus moralischen Gründen nicht getan wird, weil man das jetzt zur obersten moralischen Instanz erklärt hat, dieses Ziel und diese Methode und dann, ja. Aber also im Prinzip war diese Sendung ja auch wieder eine Offenbarung. Also wer Ben zugehört hat und dann den Moderator beobachtet hat, also oder ihm zugehört hat, der muss ja wissen,
ja, oder seinen Gesprächskontrahenten, die Gesichter.
Ja.
Also
ja,
das die auch. Reaktionen. Das,
großartig.
Wie gesagt, es war.
Und deswegen werden Leute wie er nirgendwo eingeladen.
Ja.
Das ist der Hauptgrund, warum im Öffentlich-Rechtlichen Leute wie er gar nicht stattfinden.
Das war jetzt auch das erste und letzte Mal.
Ja.
Also mit Sicherheit. Da kannst
du von ausgehen.
Ja, also das ist, weiß ich nicht, wie gesagt, aber ich glaube, der Impact, der ist da, das geht gerade sehr viral, was er da angerichtet hat. Und da wird es wahrscheinlich auch, da werden wahrscheinlich auch jetzt hier, keine Ahnung, die Drähte heiß glühen. Ja, also wer hat den eingeladen, wer hat das zu verantworten, das kann ja wohl gar nicht sein. Ne? Ich meine, da hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich mal aus dem, ja, wie soll man sagen, da ist er eigentlich seinem Bildungsauftrag einmal nachgekommen und ich glaube, das stört sie jetzt wiederum. Ne? Und das ist ja.
Das ist ja, als diese Unbubble-Sendung kam, diese 13 Fragen, ich glaube, ich hatte sogar über die erste Folge, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber darüber hatte ich auch sogar in der Kolumne geschrieben, weil ich ziemlich begeistert war, dass da wirklich mal zwei verschiedene Meinungen aufkamen und die jetzt auch wirklich relativ verschieden waren. Aber Das Problem bei diesem Format ist, dass da mittlerweile irgendwie scheinbar nur noch Leute eingeladen werden, die so Nuancen nur noch Unterschiede haben. So, also, ja. Keine Ahnung, sollten wir Kinder töten? Ja, mit Messer und ja, mit dem Beil. So, also, da gibt es kein Nein. So, das finde ich bei der Sendung ein bisschen schade, aber diesmal scheinen sie wieder mal guten Kontrast eingeladen zu haben. Wobei ich schon gesehen habe, dass Konstantin Schreiber, glaube ich, neben dem Ben stand. Also auf seiner Seite. Und Konstantin Schreiber, weiß ich nicht, ob der so, also der tut zwar immer so ein bisschen auf Meinungsfreiheit, aber er mag sie eigentlich auch nicht so. So, also, und ich liebe Meinungsfreiheit ja, weil so kann ich mir alles anschauen. So, also ich kann mir Frank Krämer angucken, ja, hier Stahlgewitter-Gitarrist und dem seine Ansichten. Erik Ahrens, ich kann mir auch aber auch die verrücktesten Linken, so wie so ein Proletopia oder so ein Wolfgang M. Schmidt oder ein Kemper oder so kann ich mir geben. Und weil die jetzt leider ihre Position selten begründen. Aber und so kann ich mir halt alles geben. Ich kann mir ein Bild machen und sagen, okay, vielleicht redet ihr alle Schwachsinn, weil ihr alles Kollektivisten seid und irgendwie eure Meinung oder euer Weltbild allen anderen aufstülpen wollt und ich hasse euch. So allesamt. So. Aber irgendwie liebe ich euch auch, weil ihr halt so interessante Menschen seid. So, weißt du? Ich liebe es ja herauszufinden, warum Menschen ticken, wie sie ticken. Ja. So, das ist irgendwie.
Ja, eigentlich bräuchte es sowas viel, viel öfter. Eigentlich sollte das, ich meine, das ist wirklich das Problem, dass wir so eine, dass wir hier so einen Spartensender haben. Ja, es ist ja nicht mal im ZDF gelaufen, sondern bei ZDF Kultur. Es gucken sich dann, ich weiß nicht, 100.000 Leute an.
Aber auf YouTube ist das, glaube ich, ziemlich gut geklickt, dieses Format.
Ja, aber natürlich, weil Ben ungeskriptet da aufgeschlagen ist.
Nee, aber auch so.
Auch so?
Auch so ist das sehr gut. Also das heißt sehr gut geklickt, aber so 100.000er-Bereich sind die schon immer diese
Videos. Ja gut, meine ich ja. Aber ich meine, stell dir mal
vor. Und viele Reactions gibt's auch. Also,
was ich sagen wollte, es ist ja, aber nichtsdestotrotz, beim ZDF hat das halt hier schon so eine untergeordnete Rolle, weil auf einem Spartensender und jetzt auch nicht so megamäßig promotet. Ich habe von der Sendung zum Beispiel noch nie gehört. Ja,
und, liest du meine Kolumne etwa nicht?
Nein, ich lese deine Kolumne nicht.
Ich schreibe auch schon seit anderthalb Jahren nicht mehr.
Aber. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, was ich ja eigentlich traurig finde, das ist, dass so etwas als Ausnahme eigentlich gilt, ja. Wir gucken uns das an, sind jetzt total begeistert, was da passiert ist, schauen drauf, ja, wow, das hat die aber richtig zerfickt und die haben jetzt ihre Wunden zu lecken und so. Und dabei denke ich mir so, das müsste eigentlich in einer, wenn du so willst, funktionierenden Demokratie, müsste das der Alltag sein. Da müsste genau das täglich stattfinden. Ja. Genau diese Art von Debatte. Da müssten bei Maischberger, bei Lanz, bei Hasse nicht gesehen, müssten permanent diese ganz krassen Kontraste aufeinandertreffen und sich eben diesen Meinungsaustausch hingeben. Ne? Aber du hast ja auch gesehen, also wie die versucht haben, dem Ben ungeskriptet da mehr oder weniger in die Parade zu fahren, so nach dem Motto, ja, man hat das ja jetzt hier irgendwie normalisiert. Da hat dieser eine, ich weiß gar nicht, Vincent oder sowas, irgend so ein totaler NPC.
Ja, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen.
Beta-Männchen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der quatschte dann davon, dass man ja jetzt, man könne ja nicht davon reden, dass die AfD nicht genug Aufmerksamkeit bekäme, ne? So, dann hat der Ben aber dann auch wieder gesagt, so, ja, Moment mal, gemessen an ihrer Parteigröße und gemessen an den Talkshow-Auftritten sind die komplett unterrepräsentiert, ja. Über eine Partei zu berichten und dann wahrscheinlich nicht mal besonders wohlwollend, ist ja wohl was völlig anderes. Ja. Und er hat dann eben auch dargelegt, dass diese Strategie des Ausgrenzens, also die Strategie, diese
dass
Meinung
sie nicht funktioniert. Nicht,
funktioniert überhaupt nicht, hat sogar das Gegenteil bewirkt. Ja. Also dass jetzt, ich sag mal, 25% plus minus, also mindestens ein Viertel der Bevölkerung jetzt AfD-affin ist, das hat ja seinen Grund. Ne? Das hat ja, das liegt ja jetzt nicht daran, dass die AfD jetzt permanent schlecht geschrieben worden ist. Es liegt einfach daran, dass die Realität, die Lebenswirklichkeit der Menschen sich so dermaßen drastisch verschlechtert hat, dass man schlicht und ergreifend keine andere Wahl mehr sieht. Man weiß genauso, okay, wenn ich jetzt die CDU wähle, dann krieg ich halt die SPD gratis obendrauf oder vielleicht sogar noch die Grünen. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ich sehe darin kein Lösungspotenzial. So, und man hat die Leute ja regelrecht dahin gedrängt. So, und indem man, ich sag mal, aus der AfD diesen Bad Boy gemacht hat, ja, hat man der sogar noch diesen, ja, wie soll ich sagen, also hier diesen dieses Underdog-Image ja, genau. auch noch so regelrecht aufgepresst, ja. So dass das, ja, ich sag mal, Leute, die jetzt, ich sag mal, so ein bisschen ja, den Glauben an die Demokratie oder an die anderen Parteien verloren haben, dass die jetzt eigentlich ja ganz klar und eindeutig zur AfD trennen müssen. Geht gar nicht anders. So, und ich meine, das hat er ganz gut dargelegt und aber du hast da auch wieder gesehen, also dass diese Leute, also die, die ihm widersprochen haben, denen geht es wirklich darum, diese Meinung möglichst gar nicht präsent werden zu lassen. Also wenn die könnten, würden die das Internet verbieten.
Ja, ja.
Ja, da würden die am liebsten eine KI vorschalten und
ja,
alles
wegzensiert,
was, und alles, was nicht links ist, das kommt gar nicht raus. Das wird überhaupt nicht publiziert. Ja, das, ja, und am Ende sitzen wir dann wieder da und verteilen hier irgendwelche Laufzettel, weißt du, und ja, keine Ahnung, gehen auf irgendwelche Kirchentürme und ballern dann die Zettel raus mit irgendwelchen Botschaften oder sowas. Aber du merkst richtig gehend, die haben schlicht und ergreifend Angst, richtig Angst vor der Meinung.
Von dem Verlust der Deutungshoheit.
Absolut, ja, und die Deutungshoheit, die schwindet denen ja jetzt gerade. Denen ist das ja jetzt bewusst. Denen ist doch vollkommen klar. Also die Zeiten haben sich gewandelt. Das Internet in seiner Funktion hat die eigentlich längst vernichtet. Mhm. So, und alles, was die jetzt noch führen, das sind Rückzugsgefechte, um ich sag mal, noch die letzten Reste an Meinungsmacht, die sie haben, noch irgendwie zu bewahren. Ja. So, und ich meine, das löst natürlich. Also bei mir würde das Panik auslösen, schätze ich mal, ne, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre. Ne?
Ja, ja, möglicherweise, klar. Sind wir mit Meinungsfreiheit durch oder?
Ja.
Weil ich, oder allgemein mit den, ich meine, das waren ja gute Nachrichten, ne?
Ja, ja, aber sagen. So den, also, den letzten, das letzte Topping, ne? Ja. Also um die guten Nachrichten hier gar nicht abreißen zu lassen. Sie haben es vermutlich mitgekriegt, Apollo News, beziehungsweise News. Mhm. Die haben ja über diesen KI-Fake von Dunja Hayali im Heute-Journal war das.
Ich glaube, Heute-Journal, ja.
Richtig, genau. Also, da gab es ja diesen Beitrag, in dem es eben um dieses ICI ging und wie dieses ICI mit Kindern, also mit den Kindern von Einwanderern umging. Und da hat halt eine Mitarbeiterin, die hat da wohl ein KI-Video von der Verhaftung einer Mutter vor ihren Kindern von so einem ICI-Beamten, also so ein KI-Video erstellt und dann in diesen Bericht einfließen lassen. Und das ist natürlich rausgekommen. Ja? Ja. Wie soll es auch anders sein? Und was jetzt auch rausgekommen ist, die haben dann tatsächlich so eine Videokonferenz geschaltet. So, und dann wurde dann hin und her palavert. So, Elmar Thewissen hat sich wieder zu Wort gemeldet, hat das mehr oder weniger verteidigt. Und dann hat diese, wie ist der Name entfallen? Wie heißt die nochmal?
Meine Namen sind ja nicht mein
Diese Ding. Chefredakteurin. Ist aber auch egal. Die hat dann halt schon gesagt, so, ja, die Realität abbilden. Also er meint, also Elmar Thewissen hat das alles so verteidigt, hat gesagt so, ja, wir haben ja die Realität abgebildet. Und dann meinte dann eben die Chefredakteurin, ach, der Name liegt mir auf der Zunge, aber er ist mir entfallen. Egal, auf jeden Fall, die meinte dann, ja, es ist aber schon so eine Frage, ob man jetzt, wie gesagt, die Realität mit KI-Videos oder mit echten Videos abbildet. Ja. Ne? Also die war schon, man merkte schon, sie war so ein Stück weit angefressen, ne, darüber, dass sich ja auch Dunja Hayali, die hat sich ja in der Vergangenheit immer und immer wieder bezüglich anderer Medien, also News und Apollo News und so weiter, geäußert und sagt, alles Schrott.
Ja, die arbeiten nicht professionell, die arbeiten nicht journalistisch und immer abgewertet.
Und dann kommt sowas. Ja. Also dann kommt sowas. Also die, ich sag mal, die hat ja wirklich, ich weiß es nicht, also im Glashaus gesessen und einfach mit Steinen geschmissen. Ja. Und das ist jetzt natürlich, also das ist jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die ist das ein Problem, weil die nämlich auch immer mehr und mehr feststellen, dass deren Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung einfach zu erodieren beginnt oder längst erodiert ist. Ich glaube, es gibt irgendwie über 1,4 Millionen Leute, die ihren GEZ-Beitrag nicht zahlen wollen. Ne? Also das ist ja schon mal eine Hausnummer so und ich sag mal, die Einschaltquoten gehen vermutlich zurück und die wissen halt auch, okay, die Leute informieren sich anders, die Leute gehen halt auf X, die Leute gucken sich, wie gesagt, die anderen Nachrichtenportale an. Die Leute, wenn sie nicht gerade kurz davor sind abzunippeln, suchen sich andere Bezugsquellen. Ja, wir haben jetzt noch die 60, 70, 80-Jährigen, die vielleicht noch regelmäßig die Tagesschau gucken, aber das ist halt, ich sag mal, so eine Frage der Zeit, bis die dann irgendwann einmal nicht mehr sind. So, und ich denke schon, dass denen das entsprechend Sorgen macht und natürlich auch zu Recht, weil eben auch deren Existenz damit verbunden ist. Ja, also wenn die Akzeptanz sinkt und irgendwann einmal, ich sag mal, weite Teile der Bevölkerung dann sagen, wir brauchen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr, das hat sich längst überlebt, ja, dann stehen die alle quasi vor der Tür. Und da ist es natürlich, ja, da ist es natürlich ein Bärendienst, den man diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erweist, wenn man sich dann solcher Techniken bedient, die man eigentlich den anderen vorwirft. Ja. Ne? So, und was ich aber eigentlich sagen wollte, dieses Video von dieser Videokonferenz, das wurde ja geleakt.
Ja.
Also das heißt, irgendein Mitarbeiter des ZDFs war in dieser Videokonferenz und hat die abgefilmt und hat sie dann geleakt.
Ja.
Das zeigt ja, und das ist die eigentlich gute Nachricht, dass es längst im Inneren dieses Systems angefangen hat zu faulen, dass da Sand im Getriebe ist. Und ich sag dir, das geht weiter und weiter. Das sind noch ein
paar ehrenwerte Menschen, glaube ich.
Ja, ich denke auch, das ist ja genauso wie mit Beamten, weißt du, viele Leute haben sich wahrscheinlich vorher gar nicht so die Gedanken gemacht, was mache ich beruflich? Ne? So, man nimmt dann halt eine Wahl, sagt dann so, boah, geil, ZDF, ja, da mal hier arbeiten, ja, wäre doch super. Ne? Du siehst halt nur ZDF, weißt du, du bist ein Kind, bist ein Jugendlicher, denkst, ja, da ist ein super Job, gut bezahlt und wahrscheinlich auch
hoch angesehen,
interessant, verdienst viel Geld.
Ja.
Da denkt man nicht darüber nach, oh, werde ich jetzt über Zwangsgebühren finanziert. Da denken ja nicht mal die meisten Leute darüber nach, dass sie dazu gezwungen werden, diese Gebühren zu bezahlen. Für die ist das völlig normal, gehört dazu, ne? Und dann stellen sie fest, wie es wirklich ist. Dann sehen
unser
die,
Rundfunkbeitrag.
Ja, sag ich ja.
Ich wollte noch was dazu zu dem KI-Video sagen.
Ja, sag.
Bilder sagen ja meist mehr als 1000 Worte, ne? So, Propaganda funktioniert genau so auch und
über Emotionen.
Ja, Emotionen und ja, da wird ein Video generiert, was eine Entführung darstellt durch diese Abschiebetruppe da von Trump. Ja, und wo dann Kinder der Frau entrissen werden.
Ja, die Frau Mutter. Den Kindern. Also ich glaube, die Frau wurde verhaftet.
So und
du siehst dann die Kinder.
Genau. Und das ist ja etwas, was in der Realität nicht gefilmt wurde und vielleicht auch so, wie es da dargestellt wurde, auch nie stattgefunden hat. Also in dieser Härte. Mhm. Und dann hinzugehen, weil die erste Entschuldigung vom ZDF war ja so, wir hätten das kennzeichnen müssen, tut uns leid. Aber selbst wenn du ganz oben klein einblendest, auf deinem, du guckst halt auf deinem riesen Fernseher und oben steht ganz klein KI generiert oder so. Mhm. Ja, in einem Beitrag, der relativ schnell geschnitten ist auch. So, und dann kriegst du diese Einblendung vielleicht gar nicht mit. Diese Bilder erzeugen trotz allem, auch wenn da steht KI generiert, erzeugen die Emotionen. Ja. Es ist völlig egal, ob da steht KI generiert oder nicht.
Ich sag ja, das Gehirn kann das gar nicht unterscheiden. Die Emotion wird ja hergestellt.
Und sich dessen nicht bewusst zu sein als Journalist, sich dessen nicht bewusst zu sein. Entschuldigung, Beruf verfehlt. Komplett Beruf verfehlt.
Ja, ich bin
oder ist ein Propagandisten.
Ja, dann, das wollte ich ja gerade sagen.
Dann haben Sie den besten Beruf gewählt, den Sie.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, also dass denen das sehr, sehr, sehr bewusst ist, was Sie da machen. Also ich meine, wenn ich mir das als Vater angucke, ne, ich habe zwei kleine Kinder und wenn ich sowas sehe, dann schnürt es mir sofort den Magen zu. Dann ist sofort Schicht im Schacht, dann denke ich so, dass. Oh, um Gottes Willen, ne? Dann bist du sofort emotional.
Ich als Nichtvater, wenn ich sowas sehe.
Dann das ist einfach furchtbar, ne? So wie man so sieht, wenn Kinder involviert sind, wie die Mutter entrissen wird, da geht es dir sofort sehr, sehr, sehr viel schlechter. Ja. Und du fängst sofort an anzuklagen und du bist, also die Ratio ist komplett ausgeschaltet, die Emotion ist dann bestimmend, ja. Und die wissen das, denen ist das schon durchaus klar, dass man so natürlich Meinungen macht und
Stimmungen vor allem. Stimmung,
so. Meinung, alles. Ne? Also das ist, man benutzt es dann ja auch wiederum im Kampf gegen die AfD, nach dem Motto, die AfD wollen das genauso machen.
Ja, genau,
ne?
Ja.
So, verstehst du, also da steckt ja schon ein Plan dahinter. Ne? Also ich sag mal, die Leute, die das machen als Propagandisten, die können das verdammt gut. Also Hut ab, also das ist professionell, besser geht's gar nicht, ne? Nur dummerweise ist es rausgekommen.
Ich meine, die tun natürlich jetzt so, als sei es ein Fehler gewesen. Irgendwer muss ja dieses Video generiert haben oder irgendwo gefunden und dann verwendet haben. So, die Person ist auf jeden Fall zur Verantwortung zu ziehen. Die gehört sofort entlassen.
Ich glaube, die ist auch entlassen worden.
Ja, ja,
ich glaube, ich meine schon, ja.
Ja, wenn es so ist, dann ist ja okay. Nee, aber auch sonst müssen da eigentlich Köpfe rollen. Weil ich meine, Die haben ein Milliardenbudget, die haben mehrere Redakteure, die haben eine Endabnahme und. Also ob jetzt Ton oder Bildredakteur, irgendwem hätte doch auffallen müssen oder der Schlussredaktion, dass da ein KI-generiertes Video drin ist.
Eigentlich hätte das Dunja Hayali auffallen müssen, das war ja ihr Beitrag,
ja, eben.
Also gewissermaßen, also sie muss das.
Ihre Sendung, glaube ich.
Es war ihre Sendung, ja, genau,
aber
so,
aber ihr Beitrag.
Ich glaube, das war, glaube ich,
Nikola irgendwas. Ja, da macht man doch eine Endabnahme,
oder? Da macht man eine Endabnahme, also, man guckt sich das ja vorher an und dann möchte man ja auch wissen, woher ist denn dieses Video und so weiter.
Ja, genau, ja.
So, und da hat sie natürlich komplett versagt, ja, und das ist natürlich.
Oder halt auch wieder, also wahrscheinlich hat sie es nicht nochmal angeguckt.
Also, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, hat Dunja Hayali da eben nicht drüber geguckt,
ja,
hat das gewissermaßen.
Ja, das ist ja auch ein Versagen, also das.
Ja, natürlich, also, aber es wäre eben, wie gesagt, ihre Aufgabe gewesen, sich diese Aufnahmen anzugucken. Es wäre ihr Job gewesen, quasi als diejenige, die diese Sendung, diese Sendung zu verantworten hat. Ne?
Aber auch grundsätzlich, manchmal wird ja auch mit Archivmaterial gearbeitet, was dann wieder Stimmungen hervorruft, die so gar nicht aktuell real sind. Und also es ist halt, ich weiß es nicht, das ist. Und ich weiß, die alternativen Medien machen es ja auch nicht viel, viel besser, ne? Also, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt jeden Tag irgendwie die neuesten Einzelfälle anschaue, hier von Messermorden und weiß der Teufel was, ja, dann manifestiert sich ja in meinem Kopf, dass die Welt da draußen gefährlich ist und man jederzeit in Gefahr läuft, abgestochen zu werden. So, das macht ja was mit einem. Und das ist halt genauso schädlich halt, ne?
Also, manipulativ, meinst du?
Ja, erstens manipulativ. Und zweitens mal auch ja selbst manipulativ halt, ne? Weil man setzt sich dem ganzen Scheiß ja immer aus, ne? Also da muss man ja selbst sich in die Verantwortung nehmen und sagen, nee, ich guck mir jetzt meine Realität, wenn ich vor die Tür gehe, ich wohne im Osten in irgendeinem Dorf, da wohnen nur irgendwie Weiße und ältere Herren und so, keine Ahnung, ältere Herren und Damen. So, und meine Realität, wenn ich vor die Haustür gehe, sieht ja ganz anders aus.
Ja, ja.
So, ich bin da null in Gefahr, hab nicht mal irgendwie die Vermutung, in Gefahr sein zu können, weil nicht mal diese Leute hier sind, vor denen ich ja so Angst habe. Ja. Aber trotz allem will man dann irgendwie politisch dann wiederum Einfluss nehmen durch die Wahlteilnahme oder sonst irgendwas, um diese Zustände zu verhindern. Kehr doch vor der eigenen Tür. So, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder bei Jung, Brutal, Marktradikal, aber was interessieren mich eigentlich die Zustände in Berlin? Mich, die sind mir sowas von scheißegal, von mir, das könnte ich den ganzen Tag gegenseitig anpissen und anscheißen und weiß der Teufel, was da miteinander tun, sich gegenseitig Drogen, ist mir doch egal, das ist nicht mein Umfeld, warum, mind your own business halt, ne? Also, wenn die in diesem Umfeld leben wollen, ja, lebt doch so, verdammt nochmal. So, aber dann haben wir wieder das Problem Länderfinanzausgleich und überhaupt Steuererhebung. So, ich muss die ganze Scheiße finanzieren, da habe ich ein Problem mit.
Ja.
So, aber dass sie so leben, habe ich gar kein Problem mit. Und die sollen sich von mir aus gegenseitig ständig abstechen, vor den Zug schmeißen, alles. Ich fahre keinen Zug, ist mir egal. So, also hört sich jetzt hart an, aber was kümmert mich die Scheiße?
Nee, aber das ist ja auch tatsächlich das Geheimnis des Glückes zum Teil auch, dass man eben die Grenzen seines eigenen Umfeldes, seiner eigenen Möglichkeiten beziehungsweise seiner eigenen Betroffenheit kennt und sich vielleicht auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern sich eben auch darauf konzentriert, was ist eigentlich meine Welt, was ist meine Umgebung?
Ja.
Und da bin ich ganz bei dir, also ich sehe jetzt auch, ne? Ich wohne in so einer wundervollen Reihenhaussiedlung, da laufen überall Kinder rum, spielen und so weiter, so die Nachbarn verstehen sich alle relativ gut und da ist die Schule, da ist der Kindergarten, hinten ist Kaufland, da gibt's immer tolle Sachen zu kaufen und so weiter. Das sind so die Dinge, die einen so mehr oder weniger den ganzen Tag beschäftigen, wenn man jetzt nicht gerade in der Redaktion ist, ne?
Ja, oder und, Medien.
Oder mein Garten. Ja. Mein Garten sieht aus wie Hulle und dann weiß ich, boah, ich habe noch so viel zu tun da und macht mich trotzdem irgendwie glücklich zu wissen, so, ich kann bald wieder im Garten arbeiten, Wetter ist ja schön, Klimawandel ist wieder da.
Ja.
Und weißt, was ich meine, ne? Also es ist einfach schön, sich dann doch eben auf dieses Echte, das Wahrhafte dann auch zu konzentrieren, ja, also und das mehr und dem Ganzen eigentlich so mehr Raum zu geben und diese ganzen Nachrichten, dieses ganze dieses ganze Medienblablub.
Das verzerrt das Weltbild.
Ja, was heißt verzerrt? Man weiß, da draußen ist es irre. Aber es ist egal. Es ist, ja. man darf das halt auch nicht an sich ranlassen. Ne? Das war ja, wie gesagt, das habe ich auch so während Corona so gemacht. Ne? Also ich habe da eigentlich kaum was an mich rangelassen. Mhm. Das war eigentlich klar, hier, du hast gesehen, Lockdown hier, Lockdown da, da kannst du nicht hin, da kannst du nicht hin. War mir egal, ich hatte zwei junge Kids, ne? Mhm. Zwei Babys im Prinzip, ey, weißt du, die haben mich beschäftigt. Ja, ne? Also das war dann ja schon.
Und nochmal, ich meine jetzt nicht, dass man sich nicht um andere Leute kümmern sollte. Ne? Also grundsätzlich nicht, so im Sinne von, ist mir doch scheißegal. Aber ich meine, die wählen ja freiwillig in diesem Umfeld zu leben.
Ja, klar.
So, und da denke ich mir halt, ja, dann zieh doch, wenn dir das nicht passt, dann zieh doch in den Osten, wo es kaum Ausländer gibt und dann ist doch gut. So,
Ja gut, du brauchst halt auch immer einen Arbeitsplatz, ne? Was so ein Hindernis,
ja.
Ne?
Ja. Ja gut, da bräuchten wir mal wieder eine freie Marktwirtschaft und keinen Staat und so.
Natürlich.
Das ist ja sowieso, super viele Sachen sind ja dadurch beeinflusst.
Da fängt es ja an, ne?
Ja. Aber trotz allem, es gibt immer noch irgendwo Auswege und wenn jetzt einem die Situation am Hamburger Hauptbahnhof stört, such den anderen Job und zieh woanders hin und da musst du da nicht lang gehen. So. Mhm. Scheiß doch drauf. Lass die sich doch da einscheißen und. Also.
Man muss da nicht hin.
Ich meine, die Wahl haben die freiwillig getroffen, so zu leben. Also. Ja.
Ja.
Genau.
Genau. Das waren jetzt echt ein paar richtig tolle Nachrichten und ich glaube, du wolltest.
Heizungsgesetz haben wir noch.
Ja, das ist noch die letzte tolle Nachricht, ja.
Ja, Heizungsgesetz sagt man, sei abgeschafft, aber ist eigentlich nicht wirklich. Nee. Also man darf zwar jetzt wieder irgendwie Öl- und Gasheizungen einbauen, ohne irgendwelche, keine Ahnung, die muss die und die Fähigkeiten haben.
Ja, 65% erneuerbar,
bla. Genau, ja. Und aber dafür soll jetzt trotzdem dann irgendwie demnächst wieder alles teurer werden. Also ich meine, 2027 kommt ja sowieso nochmal die CO2-Preiserhöhung. Da hatte ich auch eine Tabelle gesehen, die fing, glaube ich, an vor ungefähr 10 Jahren oder so. Und da wurde dann quasi der durchschnittliche Heizpreis für ein Haus irgendwie bei 150 Euro oder so angesetzt. Und jetzt ist es natürlich mittlerweile schon höher. Und 2027 wird es wahrscheinlich so um die 600 bis 800 Euro werden oder so. Also mal eben so eine Verdrei- oder Vervierfachung des Preises halt, ne, durch CO2. Und jetzt wollen die ja dann auch noch irgendwie Bioanteil dann im Gas und im Öl haben und so, was wir nicht haben und was dafür, was Schweine viel Geld kostet zu produzieren.
Da werden die Versorger für sorgen müssen. Ne? Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich sehe hier meine Verschwörungstheorie verwirklicht. Mhm. Ich sehe wieder einen Schritt weiter, wird meine Verschwörungstheorie wahrer. Denn wir sehen, okay, das ist jetzt schon mal so ein enormer Schritt. Wir haben jetzt die Gasheizung wieder, wir haben die Ölheizung wieder und meine Vermutung ist ja die, wenn die US-Amerikaner sich mit den Russen darüber unterhalten, dass sie in Russland mit amerikanischer Technologie russische Öl- und Gasquellen abzapfen und diese nach Europa verkaufen wollen, dann werden wir Europäer das Zeug dann kaufen.
Ja.
So, und ich glaube, Donald Trump hat diesbezüglich ja auch schon einige Ansagen an Friedrich Merz gemacht. Ich glaube, die Stahlfeder hat es vorhin hier in unserer schönen WhatsApp-Gruppe ganz toll beschrieben. Er hat eigentlich im Prinzip Ansagen an Friedrich Merz gemacht, indem er ihn dann einfach mal für Dinge gelobt hat, die er noch gar nicht gemacht hat. Ne?
Ja.
So, aber überschwänglich gelobt. Ja, Friedrich hat Schluss gemacht mit diesem Klimairrsinn. Friedrich hat Schluss gemacht mit diesem Klimairrsinn. Verstanden, Fritz? Ja, verstehst du? Und du siehst, okay, das ist jetzt ein so ein Schritt. Natürlich sind da jetzt noch so ein paar andere Hindernisse. Also wie du schon sagst, also es gilt immer noch EU-Recht, ne? Ja. Es müssen immer noch diese Grenzwerte dann irgendwann einmal eingehalten werden. Aber ich sehe das halt auch, ich sehe immer noch die Möglichkeit, dass auch das früher oder später fallen wird. Eigentlich eher früher. So, weiß ich ja auch hier in
es muss.
Es wird.
Habe ich ja vor zwei Sendungen schon
es
gesagt.
Es wird.
Ja.
Das ist der Punkt, es wird. Also wir werden dieses Gas und dieses Öl bekommen und wir werden es benutzen. Und wir werden es nicht benutzen können, wenn es hier, weiß ich nicht, extrem teuer sein wird. Das wird das wird so nicht sein. Also das wird schon, wir werden es uns leisten müssen, können und es wird dann entsprechend billig sein. Und da weiß ich nicht, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das wahrscheinlich noch in dieser Staffel könnte das tatsächlich noch passieren. Mhm. Dass es, weiß ich nicht, so auf EU-Ebene hier und da zu gewissen Eruptionen kommen wird. Vielleicht Möglich. Auch wegen so etwas, ja.
Ist ja jetzt auch. Jetzt ist die Frage, ist die Ukraine eine USA-Puppe? Weil, ich meine, also die Druzhba-Pipeline, die ist ja schon seit Januar irgendwie kaputt. Mhm. So, wegen eines Angriffs ja. oder so angeblich. Und das dauert ja Ewigkeiten zu reparieren, wegen der Sicherheitslage und bla bla bla. Ja. So, und die versorgt ja hauptsächlich Ungarn und die Slowakei. Oder
die Slowakei.
Slowakei, genau. Noch mit Öl. Und da haben sich jetzt ewig drumrum gewunden, also die Ukrainer, das Ding zu reparieren. Mhm. Jetzt haben sie einen Anschlag auf so eine Ölbohrplattform irgendwie da in Russland, die aber quasi Zulieferer für diese Pipeline ist, für diese Ölpipeline. So, das heißt, de facto hat jetzt die Ukraine, ne, also ich rede jetzt mal im Kollektivismus, schon zwei Infrastrukturprojekte von Europa zerstört. Mhm. Und
zu unser aller Wohl.
Ja, zu unser aller Wohl, natürlich. Weil Gas und Öl, das braucht man ja gar nicht. Das ist ja sowieso das klimaschädlich. Hilft ja nur Putin. Eben. Und das hilft nur Putin. Nee, und man muss sich das mal vorstellen, die haben die Nord Stream Pipeline gesprengt und jetzt haben haben die Reparatur der Druzhba-Pipeline verzögert und jetzt auch noch dafür gesorgt, dass da eigentlich nie wieder Öl durchfließt. Mhm. Also nie wieder ist natürlich ein bisschen übertrieben.
Aber erstmal nicht.
Erstmal nicht. So, und dann kommt so eine EU daher und will denen noch 90 Milliarden in Krediten zur Verfügung stellen, für die aber wir haften. Ne? Mhm. Also wir bezahlen. Mhm. So. Und dann geht so ein Orban hin, der ja betroffen ist von dieser Aktion jetzt mal wieder. Und sagt so, nö. Mhm. So erstmal Veto, so, weil das kann ja nicht sein. Mhm. Das ist doch nicht unser Verbündeter, wenn der unsere Infrastruktur zerstört oder beziehungsweise unsere Energieversorgung zerstört. Mhm. Wie kann das ein Verbündeter sein? Also, und da fakten sich natürlich jetzt alle wieder ab in der EU und so. Und am besten, die wollen ja dieses Einstimmigkeitsbeschlussrecht da irgendwie weghaben. Mhm. Oder hier irgendwie Orban wieder sanktionieren und weißt du doch, es ist wirklich geisteskrank so. Also ich meine, ich weiß nicht, ob dieser Vergleich gut ist, aber nehmen wir mal so ein Mehrparteienhaus so und keine Ahnung, 6 Parteien, 6 verschiedene Eigentümer. So, und 2 Eigentümer fangen jetzt an, sich untereinander den ganzen Tag und die ganze Nacht zu streiten und sabotieren sich gegenseitig und weiß der Teufel was. So, und der eine Eigentümer hat jetzt zufälligerweise auch noch Aktien vom Energieversorgungsunternehmen und jetzt geht der andere hin und unterbricht die gesamte Gas-, Strom- und Wasserversorgung für das gesamte Haus, ja, weil der profitiert ja davon, weil der hat ja Aktien. So, und dann denkst du dir doch auch so, Junge, ey, könnt ihr euch bitte beide umbringen? Also, ihr zieht da ja alle mit rein. So, wo ist das denn ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis? Wobei,
nee, das Bild, das würde ich sogar noch anders beschreiben. Ja. Also man verbietet jetzt demjenigen, der die Aktien hat, zu sagen so, nee, du dir helfe ich jetzt nicht mehr. Verstehst du?
Ja, das auch.
Der die Aktien hat, der will mit dem anderen vielleicht gar nichts zu tun haben.
Der die Aktien hat, hat ja auch zuerst angegriffen. Das muss man auch dazu sagen.
Der die Aktien hat angegriffen?
Ja, die Aktien sind jetzt
die Ukraine angegriffen?
Russland hat die Ukraine angegriffen. Also,
ach so,
Russland profitiert ja davon, dass sie Öl verkaufen.
Ah, so,
und in meinem Beispiel profitiert der Aktieninhaber, der Energieversorgungsaktien hat, davon, dass im Haus Energie über ihn bezogen wird.
Ja.
So. Und ja, keine Ahnung, also wenn ich da einer dieser Nachbarn wäre, würde ich sagen, Junge, du hast es doch wohl nicht mal. Mhm. Du kannst doch nicht hier die gesamte Energieversorgung für uns lahmlegen, nur weil du im Clinch mit dem Wichser bist. Mhm. Also es kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Was ist denn das für ein Zusammenleben? Und wenn man das mal auf diese Ebene runterbricht, wie gesagt, das gäbe Mord und Totschlag, wahrscheinlich wären beide längst tot in der realen Welt,
ja.
So in so einem Szenario. Dass man das nicht übertragen kann auf so 2 Staaten, die wirklich. Und dann hilft man dem. Das wäre, keine Ahnung, da schneidet der im Keller das Kabel durch und zerschlägt die Wasserleitung. Mhm. Und dann gehen die anderen noch hin und sagen, oh, der Arme, jetzt müssen wir dem aber noch 90 Milliarden geben. Und ich weiß nicht, wie viel geisteskranker die Scheiße noch werden soll. Also wirklich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da müssen wir uns nächste Woche noch mal ausführlicher drüber unterhalten. Jetzt
rieche ich mich wieder auf.
Ja, du regst dich viel zu viel auf.
Ja, komm, Politik halt.
Ne? Wir sind jetzt schon wieder über Länge. Ne? Wir wollten uns eigentlich an die eine Stunde halten, damit das mit dem Upload nicht so lange dauert und dem Rendering und so weiter. Wollen wir hier an dieser Stelle mal zum Schluss kommen. Es war ja nichtsdestotrotz eine wundervolle Woche. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle. Es sind viele tolle Dinge passiert.
War unterhaltsam, war lustig.
Ja, genau. Und das nehmen wir auch mit ins Wochenende. Ja. Und Sie sollten unbedingt mit ins Wochenende nehmen einen guten Wein. Den finden Sie nämlich bei Quevri Vino Einblendung jetzt. Haben wir so? Haben wir noch. So, das Afuera Weinpaket gibt es zwar nicht mehr, aber ich glaube mit dem Code Freiheit 15 gibt es 15% auf alle Weine für Zuschauer dieses wundervollen Formates. So, und ja, dann nochmal aufmerksam gemacht auf Einblendung jetzt. Die Afuera-Tonne, Feuertonne von unserem lieben Freund Andreas Thiele. Ja, 50€ Rabatt für die Zuschauer dieses launigen Formates hier.
Und
für,
auf alle Feuertonnen. Man auf muss alle nicht Feuertonnen.
Auf alle Feuertonnen. So wie ich das verstanden habe, auf alle Feuertonnen. Ja, der Frühling naht. Ja, Feuertonnenzeit. Ja, und nicht vergessen, meine Damen und Herren, dieses Heft Einblendung jetzt eigentümlich frei, unbedingt käuflich erwerben, auf dass dieses Format hier bis in alle Ewigkeit wird laufen können.
Ja.
Ja. Fällt uns noch was ein? Nee.
Nö.
Stammtisch dann wieder in 2 Wochen ungefähr. Bis dahin, alles Gute, schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.